Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Die Digitalisierung verändert alles. Sie verändert die Art, wie wir wirtschaften. Sie verändert die Art, wie wir kommunizieren, wie wir denken und wie wir Entscheidungen treffen. Digitalisierung ist mehr als nur ein Phänomen. Das ist mittlerweile allen bekannt. Aber wie genau wirkt sie jetzt eigentlich in der Versicherungsbranche? Wie können wir als Branche vom Reaktiven hin zum Proaktiven kommen? Was für Innovation ist denn eigentlich ansonsten noch denkbar, abseits der technologischen Seite? All diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund, denn der Gast unserer heutigen Folge ist eine absolute Expertin, wenn es um das Thema digitale Innovation für die Versicherungswirtschaft geht. Und sie kann dabei auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb zurückblicken, kennt also die Branche selbst wie ihre Westentasche, weiß, wie die Kunden funktionieren, was es eigentlich bedeutet, Service für den Kunden in einer Agentur vor Ort zu leisten. Und genau deshalb solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge und freue mich auf euer Feedback.
Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
Hallo, mein Name ist Barbara Häuser und ich bin IT-Consultant bei der Adesso SE.
Barbara, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Was macht man denn als IT-Consultant bei Adesso?
Also ich habe davor 8 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Versicherung gearbeitet. Und bei Adesso konkret beschäftige ich mich mit dem Thema Customer Experience, also Kundenerlebnisse schaffen und virtuelle Realität im Versicherungsvertrieb.
Das heißt, du arbeitest dann mit einem Versicherer zusammen an den Projekten oder sind das verschiedene Projekte? Wie können wir uns da deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, das Schöne ist, dass der Arbeitsalltag gar nicht so weit weg ist wie der als Versicherungsvermittlerin, denn der ist unfassbar vielseitig. Aktuell bin ich für einen Versicherer tätig und arbeite für ausschließlich einen. Es gibt aber auch schon mal Phasen, da sind es 2 oder mehrere Workshop-Projekte. Das heißt, ich arbeite mit den Versicherern zum Beispiel Strategien, wie sie ihre Kundenreise besser gestalten können oder vielleicht auch ihre Mitarbeiter im Rahmen der virtuellen Realität schulen. Aktuell konkret zum Beispiel schaue ich mir Antragsstrecken an. Das heißt, da ist es ja auch immer wichtig, dass sie nicht nur für den Vermittler, sondern auch für den Kunden ansprechend gestaltet werden.
Das stimmt. Und wie siehst du denn den Status quo in der Versicherungswirtschaft, wenn es um das Thema Erlebbarkeit unserer Produkte und unserer Services geht?
Es ist ganz spannend, weil die Versicherungsbranche immer wieder im Wandel ist. Und ich bin sehr froh, dass immer mehr Versicherer erkennen, dass das Erlebnis dazu beiträgt, dass der Kunde zum einen bleibt und zum anderen auch abschließt. Und wir wegkommen von der Mentalität, dass man sich nicht um den Kunden so kümmern muss, wie das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten war, wo der Versicherer eine relativ gute Stellung hatte aus seiner Sicht.
Was bedeutet denn jetzt eigentlich Kundenreise, Kundenerlebnis, wenn es um Versicherungen geht? Das ist doch eigentlich nur, ich sichere mich ab für einen eventuellen Schadenfall.
Was ja, das stimmt. Jetzt da erlebt? Das stimmt. Meistens denkt man ja auch erst an die Versicherung, entweder wenn der Schaden passiert ist oder wenn jemand im näheren Umfeld ein negatives Erlebnis hatte oder wenn es irgendeine Verpflichtung gibt, sich abzusichern, wie beispielsweise beim Auto. Aber auch da unterscheidet sich natürlich. Also ich habe die Möglichkeit, zu einem Versicherer zu gehen, wo ich einen sehr langen Antragsprozess habe, wo alles kompliziert ist, schwere Erreichbarkeiten sind. Oder ich gehe zu einem Versicherer oder zu einem Makler, wo mir die Vermittlung relativ leicht gemacht wird. Also wo ich schnell was erledigt bekomme, eine gute Auskunft kriege, das Ganze Transparenz geschaltet ist, vielleicht auch ein Stück weit wertschätzend, kann man sagen. Und der Kunde nicht einfach nur als der Beitragszahler, nenne ich ihn mal, betrachtet wird, sondern wirklich als Person und die Versicherer sich da auch ein Stück weit als Lebensbegleiter und nicht nur als Abschluss einer Versicherung verstehen.
Jetzt gibt es ja bei den Versicherern auch Unterschiede in der Rechtsform. Beispielsweise gibt es den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dann gibt es auch noch andere Formen der Kapitalgesellschaften. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, passt es dann eigentlich besser zu einem VVAG, also Versicherungsverein? Oder machen sowas dann eigentlich auch Aktiengesellschaften, die ja eigentlich ein anderes Interesse haben? Beim VVAG ist es ja so, da sind die Mitglieder in Anführungszeichen die Eigentümer. Wie läuft es?
Also ich muss sagen, da würde ich keinen Unterschied machen. Also ob es jetzt ein Verein auf Gegenseitigkeit ist oder eine Aktiengesellschaft, im Endeffekt sollte bei beiden der Kunde im Mittelpunkt stehen und nicht nur, weil er Mitglied ist, andere Beachtung finden. Also es machen sich schon immer mehr Versicherer und auch in der Breite, also egal ob groß, ob klein, ob mittelständische Versicherer, Gedanken darüber, wie sie eine Kundenreise besser gestalten können und wie sie vielleicht auch mit kleinen Hebeln einen guten Prozess auch intern hinbekommen und auch bei den Mitarbeitern ein Bild dafür kriegen, dass der Kunde nicht nur der ist, der ein Stück weit auch ihr Gehalt bezahlt, sondern auch immer noch ein Mensch. Und es ist ein Unterschied, ob ich, wenn der Kunde mich anruft und sagt, der hat gerade einen Kfz-Schaden gehabt, frage, geht's Ihnen gut? Ist irgendwer verletzt? Ist alles okay bei Ihnen? Oder ob ich sage, okay, geben Sie mir doch mal Ihre Versicherungsscheinnummer und der Kunde völlig aufgelöst an der Autobahn steht. Also das macht schon manchmal den kleinen Unterschied zu einem Erlebnis aus.
Das ist ein sehr griffiges Beispiel gewesen. Jetzt hast du auch den Begriff intern genannt. Intern, wer ist denn eigentlich alles beteiligt, wenn ihr jetzt so ein Projekt macht? Sind das dann die Leute, die im Innendienst arbeiten? Arbeitet ihr primär mit den Leuten aus der IT und Führungskräften zusammen? Wie sieht es mit dem Vertrieb aus? Was für eine Beteiligung gibt es da von unterschiedlichen Stakeholdern? Wer ist mit an Bord?
Also ich schätze besonders interdisziplinäre Teams oder besonders vielfältige Teams. Also ich finde es immer sehr schwierig, wenn wir einen Prozess betrachten oder sagen, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und wir haben beispielsweise einen Workshop nur mit dem Vorstand oder nur mit dem Vertrieb oder nur mit dem Innendienst, weil es sind so viele Ebenen dran beteiligt, ähnlich auch wie bei IT-Projekten. Ich nutze da gerne ein Tool, das nennt sich Interaction Room, wo wirklich bis zu 12 verschiedene Parteien an einen Tisch geholt werden und man sich verschiedene Prozesse mal anschaut. Grundsätzlich wird es für die Erarbeitung von einer IT und von einer Landkarte der einzelnen Prozesse genutzt. Aber der Vorteil ist, dass wir auch die Chance haben, das für andere Sachen wie zum Beispiel eine Kundenreise zu übertragen.
Und wie sieht es mit Widerständen aus? Jetzt wissen wir auch aus unseren Berateralltagen, dass es da teilweise ziemlich große Widerstände gibt und dass die, ich würde sogar sagen, teilweise unabhängig sind von der Hierarchiestufe, in der sich jemand befindet. Wie ist es bei euch? Wie viele Widerstände oder auf welche Art der Widerstände trefft ihr da und wie geht ihr damit um?
Naja, der häufigste Widerstand ist natürlich nicht noch so ein Kundenprojekt. Das ist, glaube ich, so das, was viele kennen. Es wird halt viel getan, beziehungsweise man versucht an verschiedenen Hebeln anzusetzen. Und das ist sowas, wo häufig Mitarbeiter sagen, machen wir dasselbe jetzt schon wieder? Und wenn wir dann aber sagen, nee, wir wollen mal mit allen sprechen, dann sorgt das häufig dafür, dass die Beteiligten sagen, okay, das hat noch keiner gemacht. Also entweder man hat ein Projekt, um zu gucken, wie kriegt der Vertrieb mehr Absatz hin, oder man hat was gemacht, um den Innendienst besser zu strukturieren, damit er mehr Fälle abarbeiten kann, oder die Führungskräfte zu briefen, den Kunden in den Fokus zu rutschen, aber dass mal alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, ist selten der Fall. Und es ist natürlich auch so, wir können nicht zaubern. Also ich kann nur Impulse geben und was dann langfristig umgesetzt wird, hängt natürlich auch immer von den Beteiligten mit ab. Und wenn wenn vorne beim Abschluss alles super gelaufen ist, aber hinten bei der Leistung es immer hakt, dann kriege ich halt kein durchgehendes Kundenerlebnis hin. Und da sind wirklich alle gefragt. Also jeder Mitarbeiter im Unternehmen ist mit dafür zuständig, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt in der jeweiligen Situation.
Da fällt mir gleich der Begriff Silo-Denken ein, wenn ich dir so zuhöre. Und das ist auch was, Jürgen hat das von Tag 1 gefühlt, als wir das Studium damals gestartet sind, uns immer wieder gesagt, das gilt's zu überwinden. Wie siehst du das? Wie ist es gerade so in den Gesellschaften, mit denen ihr zusammenarbeitet beziehungsweise zusammengearbeitet habt? Silo-Denken, wie hoch ist die Sensibilität dafür? Wie wird damit umgegangen? Und wie gut funktioniert's dann wirklich in der Praxis, das dann aufzubrechen?
Also da sprichst du das Richtige an. Also man lebt gerne in seiner eigenen Bubble und da schließe ich mich manchmal nicht aus. Für mich sind dann Sachen so selbstverständlich, wo dann ich vielleicht beim Kunden sitze und der Kunde sagt, oh, revolutionär oder das ist spannend. Das ist ein Riesenproblem und ich sage bewusst Problem, weil es uns immer wieder vor Herausforderungen stellt, sei es, dass wir Teams zusammenstellen, mit denen wir zum Beispiel so eine Kundenreise bauen, dass vielleicht der ein oder andere mal über seinen Schatten springt und sagt, okay, wir werden an unterschiedlichen Sachen gemessen. Auf der anderen Seite, auch wenn, ich denke, Jürgen wird es ein bisschen besser wissen, wie lange es schon in der Literatur steht, dass Silos aufgebrochen werden. Also ich habe das selber im Studium gehabt und dass man das versucht hat und schon seit Jahrzehnten versucht. Und mein Studienbeginn ist jetzt auch schon ein Jahrzehnt fast her. Und da merke ich, dass es immer noch in vielen Unternehmen dieses Silo-Denken ist, entweder aufgrund der Komplexität, dass es nicht klar ist, wie der Prozess ist, also nicht transparent genug. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es daran liegt, dass einzelne Mitarbeiter einfach vordergründig eigene Interessen verfolgen oder deren Ziele nicht ganzheitlich sind, sondern halt sehr individuell.
Das ist eine große Herausforderung, ja, über Jahrzehnte in der Branche bereits. Jetzt haben wir ja schon ein paar schöne Einblicke von dir bekommen, wo du so unterwegs bist, aber was mich und was natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit sehr, sehr interessieren wird, wie bist du überhaupt in die Versicherungsbranche gekommen? Vielleicht kannst du kurz skizzieren, wie so dein Weg war.
Ja, völlig untypisch. Also ich habe eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht und habe den Job auch wirklich sehr gerne gemacht. Und im letzten Lehrjahr bin ich die Treppe runtergefallen, wo man denkt, das ist doch eigentlich nicht schlimm, aber ich hatte eine ziemlich komplizierte Bänderdehnung, die auch etwas langwieriger war. Und ich habe gemerkt, wie schwierig es in dem Job ist, wenn man keinen Sport machen kann. Und dann war mein erster Gedanke, okay, wo habe ich die meisten Parallelen? Und da kam die Versicherung ins Spiel, weil meine Ausbildung hatte ich ja abgeschlossen, 3 Jahre. Und die Ausbildung zur Versicherungskauffrau hat viele Parallelen. Und so bin ich dann in der Versicherungswirtschaft gelandet und habe dann mit einem dualen Studium wie Maximilian gestartet und bin dann über verschiedene Funktionen weiter im Konzern.
Bevor wir uns über diese verschiedenen Stationen unterhalten, würde mich jetzt interessieren, was sind denn die Parallelen zwischen der Ausbildung zur Fitnesskauffrau und zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen?
Na gut, der Sportteil, der fällt halt größtenteils weg. Das kann ich sehr, sehr gut sagen aus meinem ersten Jahr. Aber was halt relativ identisch ist, ist der kaufmännische Teil. Also da war nicht groß was Neues und mir ging es halt auch darum, dass ich gut daran anknüpfen kann und dass ich da keine extra Schleifen drehen muss und halt Parallelen finde, die mir auch Spaß machen, weil klar war, den Sport in der Intensität auszuüben, wird schwierig mit dem Stundenpensum und nur Büro. War dann halt die Frage, ist da eine Sportbranche zukunftsweisender oder sicherer? Und dann habe ich den sicheren Weg in die Versicherung gewählt. Und muss auch sagen, es war gar nicht so langweilig, wie am Anfang befürchtet. Das war so das häufigste Argument aus dem Freundeskreis. Oh, sowas Langweiliges. Bist dann so ein Versicherungsvertreter oder so. Und das hatte ich nicht. Also mir war nicht einen Tag lang.
Und dann hast du dual studiert. An welcher Hochschule hast du dann studiert?
Ich habe an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim studiert. Also nicht ganz so weit südlich, wie ihr beide sitzt. Und habe dann zwischen Köln, Mannheim und den verschiedenen Standorten gependelt.
Ja, sehr schön. In diesem Zusammenhang auch mal Grüße an die DHBW Mannheim, Studiengang BWL Versicherung, wo wir ja auch sehr, sehr viele Alumni, aber natürlich auch die Lehrenden und die Studiengangsleiter kennen. Auch ein sehr, sehr guter Studiengang. Von daher Grüße von mir auch an die Kollegen nach Mannheim. Und nach den 3 Jahren, wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, also ich habe relativ gemerkt, ich bin kein Innendienstmitarbeiter, weil ich bereits im Sportbereich viel im Sales unterwegs war und mir das echt Spaß gemacht hat. Und dort im Außendienst war ich in einer Agentur während dem Studium eingesetzt, vordergründig. Ich habe auch in andere Bereiche geguckt. Also das muss ich auch sagen, dieser Switch zwischen der Theorie in der Uni und der Praxis fand ich unfassbar hilfreich. Einfach aus dem Grund, weil es nicht nur trockenes BWL-Studium war, sondern man auch mal ein bisschen was mitnehmen konnte und anwenden konnte. Und die Vertriebsphase ging dann noch 2 Jahre nach dem Studium weiter, wo ich in 2 Agenturen war. einer, die ich auch schon im Studium besucht habe, die sehr erfolgreich ist. Und dann einer Neugründung, die mittlerweile auch schon einige Jahre besteht. Und habe mich dann dort weiterentwickelt, nachdem ich so 2 Jahre Agenturphase hinter mir hatte, zur Spezialistin für Baufinanzierung und Bausparen. Also nicht klassisch Vorsorge oder Kranken, sondern in dem Finanzierungsbereich. Genau.
Und das hast du wie lange gemacht?
Puh, das war 3 Jahre.
Bestimmt. 3 Jahre. Ja.
3 Jahre. Bausparen. Genau. Vordergründig als Spezialistin unterwegs, ja.
Aber dann in der Geschäftsstelle oder auch in der Agentur?
Nee, in der Geschäftsstelle. Ich habe in Köln verschiedene Vertreter betreut. Ich hoffe, die hören auch ein bisschen zu. Die Zeit fand ich auch sehr spannend, mit ganz unterschiedlichen Agenturen, unterschiedlichen Geschäftsmodellen vor allen Dingen auch zusammenzuarbeiten. Und auch da sieht man ganz oft unterschiedliche Arten, wie mit Kundenerlebnissen umgegangen wird. Also teilweise sind die Agenturen sehr strukturiert, sehr professionell konzipiert, also wo wirklich effizient der Kunde schnell zum Ziel kommt. Andere setzen sehr stark auf diesen persönlichen Faktor und bringen mit kleinen, manchmal wirklich kleinen Hebeln schöne Erlebnisse beim Kunden, dass er sich wohlfühlt und auch lange der Agentur die Treue hält. Und das fand ich sehr spannend, diese Unterschiede zu sehen, bis hin zu auch den unterschiedlichen Kundenerwartungen, weil natürlich Finanzierung ist ein schönes Geschäft, weil ich ein Teil des Unternehmens bin, der nicht in erster Linie Geld vom Kunden nimmt, sondern dem Kunden Geld gibt. Und das ist für den Kunden natürlich auch ein ganz anderer Berührungspunkt. Und wie oft finanziert jemand ein Einfamilienhaus? Also der Durchschnittsdeutsche nicht 7-8 Mal in seinem Leben. Also es ist ein besonderes Erlebnis, das man auch schön fördern kann und dem Kunden halt auch nach vorne bringen kann in der Beziehung.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Geschäftsmodelle haben sich unterschieden. Wie haben die sich denn unterschieden?
Naja, man hat einmal die Mitarbeiter. Ne? Es gibt diese klassischen Einzelkämpfer, gab es. Oder halt auch mit einer Bürokraft oder vielleicht noch einem Kundenbetreuer. Bis hin zu, will nicht sagen unternehmerisch Agenturführungsstilen, sondern eher Mittelständlern schon fast. Also die Einzelagentur kann auch sehr unternehmerisch geführt sein, aber halt mit weniger Mitarbeitern, wohingegen vielleicht andere größere Agenturen sagen, okay, wir wollen uns spezialisieren, wir haben Mitarbeiter, die haben bestimmte Schwerpunkte, wir haben aber vielleicht auch als Agentur einen bestimmten Schwerpunkt im Thema und setzen darauf, weil das können wir besonders gut, betriebliche Krankenversicherung oder Vorsorge oder Anlage. Also da gab es ganz unterschiedliche Modelle und das fand ich sehr wertvoll, da reinzuschnuppern und immer wieder was mitzunehmen. Wer geht auch wie mit dem Kunden um und was sind es auch für Kunden, die dann diese einzelnen Schwerpunkte mit sich bringen?
Du sprichst da ein sehr wichtiges Thema an und da würde ich gerne nochmal eine Nachfrage stellen, nämlich wie finde ich denn als Vermittler den richtigen Zugang zum Kunden und was macht für dich oder was unterscheidet für dich den erfolgreichen vom nicht erfolgreichen Vermittler?
Also in erster Linie ist es eine Ehrlichkeit. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn Vermittler so pseudo-ehrlich sind, also so, ich rufe dich netterweise zum Geburtstag an, aber eigentlich mache ich das nur, weil mir jemand erzählt hat, wenn ich mehrmals im Jahr Kontakt zu dir habe, dann steigt der NPS oder steigt die Abschlussrate, sondern wirklich ein ehrliches Interesse und ich bin auch der festen Überzeugung, es gibt nicht den einen Weg für jeden Kunden, sondern jeder ist dann ein Stück weit individuell. Und auch wirklich ehrlich meinen, dass ich den Kunden in den Mittelpunkt stelle und das nicht nur machen, weil irgendwer gesagt hat, das ist eine gute Idee, da hast du mehr Verkaufserfolg mit. Also das finde ich wirklich auch als Kunde sehr angenehm, wenn das eine ehrliche Beziehung ist und auch transparent und auch mir ein Vermittler vielleicht mal von einem Produkt abrät, weil er sagt, ja, kannst du machen, finde ich auch super, verdiene ich jede Menge Provision mit, aber für dich erklär mir mal bitte, warum du dich gegen Alien-Entführung versichern willst, wo du doch Aluhut trägst, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, um ein sehr, sehr plastisches Beispiel zu haben. Also das ist für viele Kunden und ich kann aus meiner Warte sprechen, für mich ist das auch sehr wichtig, diese Ehrlichkeit, diese Transparenz, Klarheit und auch mich fragen, was ich möchte. ich finde, also ich habe ja jetzt selber auch als sowohl als Consultant als auch als Kunde verschiedene Gespräche mitgenommen. Und da gab es ganz viele Gespräche, wo ich so den Eindruck hatte, hallo, ich habe jetzt dreimal gesagt, ich möchte das nicht oder ich möchte gerne so und so viel Euro anlegen und nicht so und so viel. Und ich werde gar nicht gehört. Und das sind natürlich so Basics, die müssen funktionieren. Und wenn ich es dann noch hinkriege, einen guten Kontakt zu haben und zu wissen, wenn ich den anrufe, weil mein Keller ist vollgelaufen oder mein Haus ist abgebrannt und der kümmert sich ehrlich um mich und sagt nicht, hier ist die Schadenhotline, ruf da einfach mal an, dann fühle ich mich halt besser aufgehoben. Und das muss ja nicht der Vermittler immer selber sein, dessen Name oben dran steht. Wenn der im Hintergrund ein Team hat und eine Bürokraft hat oder einen Mitarbeiter hat, der einen super Job macht, dann gilt das ja fürs gesamte Team, dass ich mich da gut aufgehoben fühle und auch wertgeschätzt fühle.
Wie siehst du das, dass vor allem junge Vermittler relativ schnell einen gewissen Kostenapparat auch aufbauen, der dann natürlich auch einen gewissen Druck erzeugt, dass man dem Kunden dann vielleicht auch doch mal zu was rät, was er eigentlich, wenn man komplett frei entscheiden könnte, was man ihm nicht empfehlen würde. Wie siehst du das?
Ich finde, das ist eine riesen Herausforderung und ich ziehe auch vor jedem, der sich selbstständig macht, als Versicherungsvermittler den Hut. Weil jemand, der meint, es wäre einfach, mit Versicherungen Geld zu verdienen, und das auch vernünftig macht, also nicht sagt, okay, ich gehe jetzt mal in Wohnblock 300 und verkaufe den allen pauschal eine Risiko-LV, sondern wirklich langfristig auf eine Kundenbeziehung setzt. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, ein gesundes Maß an Wachstum ist da sehr hilfreich. Ich persönlich bin kein Freund von einem großen Kostenapparat, weil ich finde, das engt so ein bisschen ein und zwingt auch dazu. Aber am Ende des Tages will man als Vermittler verkaufen. Und das muss man auch mal so ehrlich sagen. Also nur, um einen Kaffee beim Kunden zu trinken, 250 Kilometer durch Deutschland zu fahren, das ist bekloppt. Also ich sag's halt mal, wie es ist. Und ich denke, diese Abwägung erfordert auf der einen Seite Erfahrung. Und wenn man die nicht hat, finde ich es immer sehr gut, wenn man sich die Hilfe sucht. Und die muss ja nicht bei uns Consultants sein, sondern da gibt's ja auch super Kollegen. Und wenn man sich da ein Netzwerk aufbaut und ehrlich mal einen Kollegen fragt und sagt, hör mal, ich habe hier eine Frage, wie kann ich meinen Kostenapparat minimieren? Oder hast du eine Empfehlung für mich, wie ich mein Geschäft verbessern kann? Dann habe ich die Erfahrung gemacht, war selten Ablehnung da. Also ich habe als Kundenbetreuerin gerade mich oft gefragt, okay, was macht der Kollege gerade anders als ich? Warum schreibt der mehr Geschäft? Warum ist der erfolgreicher? Und selten hat der Kollege auf Ablehnung reagiert, wenn ich gefragt habe. Und das würde ich empfehlen, einfach offen zu fragen. Und mehr wie, sage ich dir nicht, kann ja eigentlich nicht passieren. Also, weil warum soll ich den Weg gehen, wenn den schon 100 vor mir gegangen sind? Warum soll ich dann nochmal mir eine blutige Nase holen und nochmal die Erfahrung machen? Warum nicht einfach mal mit den Kollegen sprechen?
Sehr guter Punkt. Das mir vorher, als du das gesagt hast mit der Parallele oder den Parallelen zwischen der Ausbildung zur Fitnesskauffrau und zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, habe ich mir auch gedacht, das Thema Wettbewerb spielt natürlich auch bei beiden Ausbildungen eine große Rolle. Wie hast du das wahrgenommen, auch als du noch jung warst, als du gestartet bist, oder du bist immer noch jung, aber ich meine, als du ganz frisch in der Branche warst und gestartet bist aus dem dualen Studium in die Rolle als Kundenbetreuerin, was für eine Rolle hat Wettbewerb da für dich gespielt und wie hast du das wahrgenommen?
Also es wäre vermessen zu sagen, den gab's nicht, sondern natürlich gab's den. Und das mit ein bisschen Spaß und Humor zu nehmen, hilft, denke ich auch, weil sonst wird's irgendwann eng. Also sonst kriegt man so einen innerlichen Druck, also zumindest habe ich so empfunden, der dann dazu führt, dass man beim Kunden nicht mehr fair berät, in meinen Augen, sondern man muss sich dann selber kontrollieren und sagen, hey, stopp, worum geht's hier jetzt gerade eigentlich? Auf der anderen Seite fand ich es auch manchmal sehr belebend. Also ich habe gerne mit meinen Kollegen telefoniert und fand es auch manchmal ganz lustig, um eine Flasche Sekt zu spielen, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist mir halt auch aufgefallen, manchmal ist es auch Strategie. Also ich hatte auch ein Jahr, da haben wir strategisch gewonnen, wenn wir ganz ehrlich sind. Das war ein Rechenexempel. Meine Kollegin und ich als Spezialistin haben relativ schnell festgestellt, okay, wenn wir folgende Hebel jetzt ziehen, dann haben wir eine Chance, den Wettbewerb für uns positiv zu entscheiden. Und dann, glaube ich, muss man das auch tun und den Mut haben, das zu tun. Und es kann immer noch schief gehen. Also ich glaube, da gibt's auch kein richtig und kein falsch. Aber ich fand ein gesundes Maß an Wettbewerb, gerade im Vertrieb, immer angenehm. Also ich kann mir nicht vorstellen, in einer Vertriebssituation zu arbeiten, wo es um nichts geht. Also wo man einfach sagt, okay, ich sitze jetzt hier. Also ich habe mir manchmal dann auch den Wettbewerb selber gemacht, wie im Sport halt auch, wenn man keine Wettkämpfe hat. Ich meine, während Corona war es ja auch so, dass man dann sagt, okay, jetzt will ich aber den Kilometer nochmal ein bisschen schneller laufen oder jetzt will ich das Fünkchen nochmal rausholen.
Ja, ich glaube auch, Wettbewerb ist da einfach tief verankert und ich würde es auch gar nicht per se negativ sehen, sondern ist ja wirklich was, was auch im Zweifelsfall mal die Qualität der Kundenbetreuung erhöhen kann, weil wenn ich dann eben einen Vermittler habe, der halt beim Kunden anruft aus vielleicht zuerst mal einem Vertriebsanlass, aber dann beim Kunden erfährt, dass beispielsweise am Haus gerade ein Gerüst steht, weil Malerarbeiten gerade laufen und deshalb eine Obliegenheitsverletzung verhindert wird, kann da auch was sehr Positives draus entstehen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, vor allem wenn wir jetzt auch unter Gesichtspunkt Provisionsverbot, was viel debattiert wird, dass wir uns, glaube ich, schon als Branche auch Gedanken machen müssen, wie viel Verantwortung personalisieren wir, also wenden wir ab auf die Vermittler, die zum Teil noch sehr jung sind, die zum Teil getrieben sind von Bildern über Social Media oder auch soziales Umfeld, die es vielleicht nicht besonders dem Kunden dann zugutekommen. Glaube ich schon, dass wir uns als Branche auch Gedanken müssen, wie können wir denn die formalen Strukturen so anpassen, dass eben diese Fehlverhalten nicht mehr so auftreten, wie es zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung und auch in dem, was ich gespiegelt bekomme, wenn ich mit Leuten, die mit unserer Branche nichts zu tun haben, spreche, dass die nicht mehr so häufig vorkommen. Und da würde mich jetzt auch interessieren, Provisionsverbot, wir sind ja jetzt fast schon wieder da weg und ich möchte es auch gar nicht so tief debattieren, aber mich würde interessieren, wie blickst du denn jetzt mit deiner Erfahrung unterschiedliche Funktionen im Vertrieb und als Consultant auf das Thema alternative Vergütungsmodelle?
Puh, das ist sehr schwierig. Also ich habe damit ja nicht mehr direkt zu tun, habe mich aber mal in einer Arbeit in der Uni damit beschäftigt und merke jetzt gerade zum Beispiel bei meinem aktuellen Arbeitgeber, der ja nicht direkt Versicherung ist, aber der auch aus einer Branche kommt, die IT hat einen hohen Fachkräftemangel, wo es halt darum geht, wie vergüte ich meine Mitarbeiter? Also vergüte ich sie A, fair und B, was biete ich ihnen außerhalb dieser Vergütung? Und da fällt mir halt auf, gut, das ist jetzt auch nicht nur Vertrieb, also wir haben auch einen ganzen Teil Vertrieb, aber dieses mehr für den Mitarbeiter tun oder auch dem einen angenehmen Arbeitsplatz zu schaffen, lässt einen dann doch eher für das Unternehmen entscheiden, unabhängig von dem Vergütungsmodell ein Stück weit. Klar muss ich am Ende des Monats meinen Kühlschrank voll kriegen, das ist gar keine Frage. Die Frage ist aber, die ja dann am Ende bei verschiedenen Vergütungsmodellen dahinter steht, was ist so unterm Strich? Also es ist unterm Strich nur mein Gehalt, mein Bruttolohn, mein Nettolohn und das ist es. Oder habe ich auch noch einen Chef, der was für mich tut, der zum Beispiel in der Agentur eine Ausschreibung macht und sagt, hey, ich habe hier 3 oder 4 Preise zu vergeben. Der erste, der darf ein verlängertes Wochenende mit der Family in Urlaub fahren und der zweite, der macht dies und hab da vielleicht auch nochmal einen anderen Anreiz vom Wettbewerb als nur den finanziellen Anreiz. Also deswegen bin da nicht mehr so drin, aber ich merke halt aus unterschiedlichen Arbeitgeberperspektiven, dass viel mehr drauf einzahlt als mein Vergütungsmodell.
Und genau deswegen finde ich es so interessant, weil du die Situation beurteilen kannst, weil du auch die Drucksituation beurteilen kannst, die man im Vertrieb empfindet oder die sich teilweise aufbauen kann und jetzt doch schon eine gewisse Distanz aufgebaut hast zu diesem Thema, aber trotzdem einen reichen Erfahrungsschatz hast, den du jetzt gerade dankbarerweise mit uns geteilt hast. Und ich glaube auch wirklich, das, was du gerade gesagt hast, dieses, wie kann ich denn weg von diesen rein monetären Anreizen kommen, ist ein sehr, sehr guter Weg. Vor allem auch, wenn es ums Thema geht, wie können wir denn eigentlich junge Menschen für den Vertrieb begeistern? Weil wenn wir, glaube ich, eine Sache jetzt mittlerweile sagen können, die junge Menschen sind keine homogene Gruppe, das gleich mal vorweggeschickt, aber ein relevanter Anteil dieser jungen Menschen hat nicht mehr nur die das Gehalt als einziges Entscheidungskriterium, sondern es spielt so viel mehr mit rein. Und deshalb glaube ich auch, dass auch dieses Thema, wie kann ich denn Lebensqualität abseits von der zur Verfügungstellung von mehr Geld noch steigern, ist ein sehr, sehr cooler Ansatz, finde ich super.
Und das wird in der Zukunft auch noch spannender. Also ich habe gesehen, ihr habt in einem vorangegangenen Podcast schon über die Generation Z gesprochen. Ich war so mutig und habe mich vor anderthalb Jahren dafür entschieden, wie sieht denn generell die Versicherung der Zukunft aus? Und die Generation Z, die können ja jetzt schon teilweise abschließen. Aber ich habe gesagt, was ist denn mit der nächsten Generation der Alphas? Das sind die ersten, die voll digitalisiert aufwachsen, die einen riesen Wissensvorsprung haben, weil gegenüber beispielsweise ihren Großeltern, weil sie halt einfach diese Technik benutzen, als gäbe es nichts anderes. Und ich glaube, da wird es für jeden Arbeitgeber und vielleicht auch speziell für einen Vertrieb, wo ich manchmal nochmal eine Meile extra laufen muss, als ich vielleicht in einem klassischen Bürojob, wo ich meine Anträge abarbeite, zu tun habe, wird es spannend. Weil wenn ich da natürlich so einen 0815-Job habe und dafür immer eine Meile extra laufen muss, also ich will nicht sagen, dass Vertrieb 0815-Job ist, nur da muss ich als Arbeitgeber mir nochmal was überlegen, dass der Mitarbeiter sagt, ich entscheide mich jetzt bewusst für dich als Arbeitgeber, weil du machst einen guten Eindruck auf mich und du gibst mir ein gutes Gefühl und ich kann mir vorstellen, die nächsten 5, 6 Jahre vielleicht bei dir zu arbeiten. Auch unterschiedliche Arbeitsmodelle. Also ich weiß noch, wie ich im Vertrieb gearbeitet habe, hatten wir ein Büro. Das wäre heute für viele undenkbar. Also ne, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der ist in einem Projekt, da hat er einen Vermittler, der ist die Hälfte des Jahres auf Mallorca und vertreibt Versicherungen über, also wenn das ja auch kein Geheimnis gibt, immer mehr, die halt übers Netz arbeiten und damit deutlich flexibler sind. Und ich denke, das gehört mit dazu, sowas wie Vocation oder was kann ich meinem Mitarbeiter bieten, da müssen halt Lösungen für her.
Ja, zu 100%, das sind ja auch die Role Models, also ich meine, das sind ja die Personen, zu denen die jungen Leute auch aufsehen und wenn sich jemand dafür entscheidet, dann in diesen Versicherungsvertrieb zu wechseln, dann klar, identifiziere ich mich mehr mit einem Basti Kunkel, der das eben lebt, als mit dem AO-Vertreter in meinem kleinen Dörfchen ums Eck.
Du hast gerade erwähnt, die Möglichkeiten, wie man arbeiten kann, auch mal remote, auch mal aus dem Ausland, flexibel. Du hast es gerade auf den Vertrieb bezogen. Das kann man ja auch anwenden für Jobs in den Konzernen. Und wir sind aktuell oder ich bin aktuell auch sehr stark in Gesprächen mit Führungskräften, Vorständen, aber auch natürlich mit den Nachwuchskräften. Wie kann man im Endeffekt grundsätzlich nicht nur das Image der Branche, sondern wie kann man auch den Spaß der nachwachsenden Generationen an der Branche verbessern? Und was hättest du für Hacks zu sagen, wie kann es denn in den Konzernen besser laufen? Wie müsste man denn da vorgehen? Einfach bessere Arbeitsbedingungen schaffen, auch mal die Möglichkeit, remote oder vom Ausland aus zu arbeiten? Oder kannst du vielleicht ein paar Punkte nennen, die man jetzt nicht nur allein auf den Vertrieb, sondern auch wenn man im Konzern arbeitet, da spannendere, coolere Möglichkeiten schafft?
Das ist lustig, dass du es ansprichst. Warum? Ich bin zu Adesso gekommen und ich hatte damals eine Idee, dass man Versicherungsgespräche grundsätzlich in die virtuelle Welt verfrachtet. Also egal, ob ich mit dem Sachbearbeiter im Innendienst spreche, mit dem Vermittler, mit irgendeinem anderen Spezialisten im Unternehmen, das in die virtuelle Welt. Ich meine, heute gibt's Metaverse, da ist das nochmal eine andere Hausnummer, zu bringen. Und zum Beispiel eine Sache war, dass wir gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir das erstmal nur auf die Ausbildung adaptieren? Wenn wir sagen, die klassische Abschlussprüfung, mündliche Abschlussprüfung bei der IHK beinhaltet ein Verkaufsgespräch. Als Beispiel. Wie kann ich das denn cooler gestalten? Und das haben wir einfach mal in die virtuelle Welt transportiert und haben einen Avatar geschaffen, der sich mit mir unterhält und der sagt, hey, ich stell dir mal die Fragen, die ein Kunde dir stellt, oder wir üben jetzt mal das Gespräch und wir üben auch mal ein bisschen Fachlichkeit oder wir transportieren dir damit mal Produktwissen, was du entweder beim Kunden darbringst. Das ist eine Art, das zu gestalten. Also vielleicht auch mal über alternative Lernformen nachdenken als die klassische Schulung, wo wir 250 PowerPoints runterrattern oder solche Sachen machen. Und ich würde die Sachen, die ich jetzt eben zum Vertrieb gesagt habe, würde ich auch auf den Innendienst adaptieren. Da habe ich natürlich andere Herausforderungen unter Umständen, was die Tools angeht. Aber ich bin der Meinung, man kann da viel von adaptieren, dass der Job wieder wieder spannend wird. Einfache Systeme, eine Usability schaffen, dass ich nicht, es ist jetzt übertrieben, ich sitze hier vor einem Leiter von einer Hochschule, aber nicht studiert haben muss, um ein System zu benutzen, wo ich 150 Abkürzungen und Steuerungen F4, F3 kennen muss, sondern was so eine Usability hat, dass ich mir auch zutraue, nach wenigen Wochen das System zu nutzen und nicht ein halbes Jahr hospitieren muss, bis ich mal im Ansatz einen Antrag anlegen kann. Also, dass mein Job Spaß macht, vielleicht ein bisschen sogenannte Gamification mit drin hat, wobei, wenn wir mal ehrlich sind, ist das bei vielen gar nicht notwendig, aber sondern ich habe Systeme, die laufen, ich habe Sachen, die rund laufen, die ich gut benutzen kann, die einfach sind, grafisch auch ansprechend aufbereitet und ich als Mitarbeiter habe auch ein bisschen Einfluss drauf. Das fällt uns bei den Workshops immer wieder auf, wie auf einmal Mitarbeiter, die vielleicht sonst nie gehört werden, die werden dann so in einen unserer Kundenworkshops reingeschoben. Dann heißt es ja, die wollen eine Journey erstellen. Die haben da so ein paar Fragen zu Schaden, beantworte die doch mal. Auf einmal blühen die richtig auf und erzählen uns ganz viel, was sie verbessern würden oder haben Ideen. Und sowas einem Mitarbeiter auch mal anzubieten und dem auch mal zuzuhören, ich glaube, das macht schon viel aus.
Das ist so wichtig, was du gerade sagst, wirklich, weil wir kennen es als Berater alle. Man hat diesen Vorteil, dass man als Externer eine andere Perspektive und auch eine andere Dynamik mit einbringen kann, aber ich denke mir das so häufig, der Prophet im eigenen Haus, der wird nicht gehört und das Problem für mich dabei ist wirklich, das sind diejenigen, die können den Leistungsfall beurteilen, also die wissen, wo entsteht eigentlich, das ist der kritischste Punkt bei einem Versicherungsprodukt, der Leistungsfall und die werden zu wenig in das Thema Innovation integriert, weil man sagt, okay, das, wenn wir wieder beim Thema Silo denken, das ist halt unsere Schadenabteilung, wir haben hier unsere Innovationsabteilung und genauso auch mit dem Vertrieb. So, da versucht man es natürlich im Produktmanagement das schon, oder macht man, dass man da den Input auf alle Fälle aufnimmt. Ich habe aber das Gefühl, und da würde mich jetzt deine Perspektive auch wieder drauf interessieren, dass es vor allem der Innendienst ist, der sehr häufig von diesen Innovationsprozessen ausgeschlossen wird.
Ja, Innendienst finde ich schwer zu definieren, weil Innendienst ist ja quasi alles, sobald der Antrag vom Vertrieb weg ist oder der Schaden.
Guter Punkt.
Ne, das ist halt so ein bisschen schwer zu definieren und ich kann auch nicht sagen, dass das in einzelnen Sparten liegt. Diese Offenheit für Neues ist, glaube ich, so ein Mindset, wie man so im Neudeutsch sagt, was man entwickeln muss, was so aus der typischen Agilität, die ja zum Glück jetzt auch bei Versicherern Einzug gehalten hat, Raum findet. Auf der anderen Seite ist es schön, wenn Mitarbeiter gehört werden, aber wenn wir jetzt mal eine Ebene höher gehen, ist es natürlich auch super schwierig, das alles zu sortieren. Und da finde ich es halt ganz gut, diesen Blick nach außen zu haben, weil wir können Impulse geben und wir können sagen, denk doch mal drüber nach. Die Herausforderung ist natürlich, wenn wir jetzt so ein Team haben und die laufen los und haben 200 Ideen, die müssen finanziert werden, die müssen auch strukturiert werden. Da können wir zwar bei helfen, bei der Strukturierung, aber auch das muss man im Hinterkopf behalten. Also sich auch Zeit und Raum geben, um sowas umzusetzen. Das ist immer ganz spannend. Mich hat einer gefragt, was interessiert mich die Generation Alpha? Die sind ja erst in wenigen Jahren soweit. Und dann habe ich gesagt, naja, die ersten Alphas sind jetzt schon 13. Also in 5 Jahren sind die bereit. Wenn wir aber immer so denken, dass wir kümmern uns drum, wenn das Problem vorliegt, klar laufen wir dann immer hinterher. Aber die Versicherung hat so viele Wandel, dass das sicherlich auch schwierig ist, das abzudecken und da alle ins Boot zu holen. Und da will ich nicht sagen, dass der Innendienst eher konservativ ist. Nur wenn wir mal ehrlich sind, räumen die auch oft genug hinterm Außendienst auf. Wenn der Antrag schlecht eingereicht ist, wer muss es bearbeiten? Der Innendienst. Wenn der Schaden nicht gedeckt ist und der Vermittler sagt, oh nee, den schwarzen Peter will ich nicht, wer muss es ausbaden? Der Innendienst. Also es sind so, das finde ich halt jetzt so spannend, weil ich jetzt überall reingucken darf, was ja vorher doch eher sehr außendienstlastig war. Und da sieht man ganz viele unterschiedliche Perspektiven und jeder hat irgendwie ihre Berechtigung und auch ihr, Anführungszeichen, Recht. Und das unter einen Hut zu bringen, ist halt die große Herausforderung dann von den Führungsebenen darüber, um nicht den Blick zu verlieren.
Große Herausforderungen ist ein gutes Stichwort. Wo siehst du denn die, wenn man jetzt nochmal versucht, so ein bisschen dieses große Ganze in Blick zu nehmen, wo siehst du denn die großen Herausforderungen von uns als Branche?
Also ganz klar ist es für mich die Innovation. Das Schöne an Adesso ist, wir machen nicht nur Versicherungen. Es ist auch, manchmal denke ich mir, es wäre auch schön, wenn wir es nur machen. Aber das Gute ist, durch diese verschiedenen Bereiche habe ich halt auch Einblick in andere Branchen. Und wenn wir jetzt mal Retail nehmen, was ja dem Vertrieb sehr nah ist, oder Public, was häufig dem Innendienst sehr nah ist, dann fällt mir zum Beispiel gerade bei Retail auf, wenn wir dann kommen mit Ideen, dann lachen die erstmal müde und sagen, das ist ja, was hat letztens ein Kollege gesagt, so 2009, weil wir halt da weiter hinten dran sind. Also diese Innovation. Und da dann aber auch die Balance zu finden und zu sagen, ich mache vielleicht nicht jeden Trend mit. Ich kann im Unternehmen es mir nur bedingt leisten, ins Metaverse einzusteigen, oder ich kann es mir im Unternehmen nur in gewissen Prozessen leisten, auf KI zu setzen, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann das ausbauen, aber im ersten Schritt kann ich erstmal nur das machen. Das ist für mich eine Riesenherausforderung, weil die Innovationseinschläge, so nenne ich sie mal, werden immer enger. Und da dann den Blick zu haben, das ist für mein Unternehmen interessant oder auch auszutarieren, gerade wenn es nicht die großen Konzerne sind, die vielleicht deutlich mehr Manpower haben, zu sagen, da fokussiere ich mich jetzt drauf und das ist mein Kerngeschäft, das finde ich ist eine Riesenherausforderung. Und auf der anderen Seite aber auch, der Kunde wandelt sich immer wieder. Und der war bei Personalisierung, Individualisierung, Digitalisierung. Und das alles unter einen Hut zu bringen oder in einem vernünftigen, fürs Unternehmen Gleichmaß zu tarieren, das finde ich ist auch eine Riesenherausforderung, wo es kein Allheilmittel für gibt.
Mhm. Teile ich. Lebenswelten ist ja da auch so ein Begriff, der da häufig genannt wird, wenn es um diese sich verändernde Bedürfnis- und Bedarfswelt bei Kunden geht. Da wird mich oder interessiert mich die Frage sehr, welche Arten abseits von der technologischen Innovation sind denn eigentlich für dich noch vorstellbar für uns als Branche?
Einige. Also ich glaube, der Methodenentwicklung ist ein Riesenthema, also Methodenkompetenz. Ich weiß, wie ich damals 2012 so einen Agile-Workshop mitgemacht habe, war das total revolutionär. Oder 2014. Da gibt sicherlich noch einiges, was man mitnehmen kann und was man im Unternehmen auch weiterentwickeln kann. Employer Branding, finde ich, ist immer ein Riesenpunkt, den ich ja auch unabhängig von Technologie mit aufnehme, vielleicht auch in so einem Bereich wie Content Creator. Ja, und auch so ein bisschen soziales Engagement ist immer noch ein Thema, ne? Also gerade so im Nachhaltigkeits- und Zukunftsgesichtspunkt spielt das auch immer mit. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich absolut auch. Ich sehe es nämlich ähnlich. Ich denke, dieses Thema soziale Innovation ist für uns eigentlich ein riesiges Zukunftsfeld, wo wir so große Möglichkeiten haben als Branche. Weil wenn man jetzt mal versucht, diese Lebenswelten ernst zu nehmen von den Kunden, dann bedeutet das, ich muss mich ja eigentlich damit auseinandersetzen, wie leben die? Wie sehen die Lebensrealitäten aus? Die muss ich erstmal verstehen, bevor ich irgendwelche Lebenswelten darauf aufbauen und konstruieren kann. Und diese Lebensrealitäten, wir sehen, wie sich Ungleichheit entwickelt hat in unserer Gesellschaft über die letzten 15, 20, 30, 50 Jahre. Wir sehen, wie sich dadurch auch die Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen massiv verändert haben, so, und auch Abhängigkeitsverhältnisse und Machtverhältnisse. Und wenn ich mir vorstelle, wir als Versicherungswirtschaft sollten ja eigentlich zum Ziel haben, dass wir das, was der Staat an sozialen Sicherungssystemen zur Verfügung gestellt hat, dass wir es besser machen, weil das schreiben wir uns auch als Privatwirtschaft auf die Fahnen, wir können es besser als der Staat. Aber wenn ich auf unsere Sozialversicherungssysteme und auch die Gesamtversorgungssituation, die durch die Privatwirtschaft ergänzt wird, wenn ich auf die blicke, denke ich mir, ist eigentlich keine wirklich tolle Situation für die meisten Menschen. Für die GKV-Versicherten braucht man gar nicht drüber sprechen. Bin ich übrigens auch einer davon, weil ich überzeugt davon bin, dass dieses Prinzip sehr, sehr positiv ist. Und ich verstehe zwar, wieso es für mich viel mehr Sinn machen würde, mich privat zu versichern. Und es wurde auch schon von 1000 Vermittlern versucht, mich davon zu überzeugen, das doch jetzt endlich mal zu tun. Ich wehre mich aber vehement dagegen, weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass ich dadurch besser nachempfinden kann, wie es für die Mehrheit der Menschen in unserem Land ist und wie da auch dann tatsächlich die Lebensrealität aussieht, wenn man mal krank wird, wenn man mal einen Unfall hat, wenn man mal bedürftig ist. Wir können auch die Rentenversicherung mit reinbringen. Erwerbsminderungsrente. gesetzliche Rente. Also wir sind an dem Punkt, an dem ist die Versorgungssituation wirklich schlecht. Und wir sehen jetzt auch, und da würde ich sagen, das zähle ich sogar als soziale Innovation, wir sehen die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die wird gestärkt. Betriebsrentenstärkungsgesetz beispielsweise, auch das Thema BKV, auch betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind momentan noch Anlässe oder Möglichkeiten für gute Vertriebler, für gute Berater, sich da als passenden Partner auch in dieser Transformation, da auch wieder das Stichwort Employer Branding, für Unternehmen zu positionieren. Und ich gebe jetzt mal die Prognose ab, es wird auch perspektivisch vom Regulator noch mehr manifestiert werden, dass diese Sozialpartnerschaft noch stärker werden muss. Ich glaube aber wirklich, wir als Branche haben zum einen den sozialen Auftrag, und ich denke, da steckt noch so ein riesen Innovationspotenzial drin, dass wir sagen, okay, versuchen wir doch wirklich mal das Gesamtwohlstandsniveau oder Leben, die Lebenssituation so zu verbessern, dass Gesundheit besser ist, dass wir, wovon wir auch abhängig sind alle, weil demografischer Wandel sorgt dafür, noch weniger Leute oder weniger Leute arbeiten. Das heißt, Gesundheit, Arbeitskraft wird immer wertvoller. Das heißt, wir haben eigentlich auch die Notwendigkeit, da rein zu investieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen finde ich es cool, dass du es auch gerade noch genannt hast als Thema. Es ist für mich tatsächlich ein echtes Herzensthema und finde es spannend, da deine Perspektive von dieser Tech-Seite drauf zu sehen. Und ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wenn wir die Augen zumachen, 10 Jahre in die Zukunft denken, der Kreativität freien Lauf lassen, wie sieht die Versicherungswirtschaft in 10 Jahren aus?
Diverser. Ich finde, da kann sie noch einiges tun. Bunter. Innovativer im Sinne von aus dem Thinking out of the box oder Denkmal in neuen Geschichten. Und sehr stark, glaube ich, vom Kunden dominiert, weil der Kunde wird als Dominierungspartner gegenüber der Versicherung sich den aussuchen, der in dem Moment für ihn am besten passt. Und ich glaube, das wird für einige Versicherer sehr spannend, weil die müssen sehr aus ihrem, ich habe hinter mir den Rhein, Fahrwasser raus, weil die vielleicht noch denken, okay, der Kunde folgt mir schon. Bis dann, wir haben es ja gemerkt, egal ob WeFox oder andere Anbieter, die dafür sorgen, dass auch alteingesessene Versicherer doch mal ein bisschen, Clark war ja damals, weiß ich noch, so ein bisschen tiefer ein- und ausatmen.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir werden schauen, wie sich's entwickeln wird. Zum Abschluss, wie in jeder Folge, auch an dich noch 3 schnelle Fragen. Würdest du deiner besten Freundin raten, in die Versicherungsbranche oder angrenzende Branchen zu kommen?
Ja, sie ist sogar in der Versicherungsbranche.
Hast du sie empfohlen? Hast du sie geworben?
Nein, wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide schon in der Versicherungsbranche.
Okay.
Also deswegen, das ist, also das, und völlig unterschiedlich, ne? Also klassische Sachbearbeitung und ich eher so der Wusel, der vieles anders.
Wäre ja fast was gewesen, um zusammen eine Agentur aufzumachen. Du außen, sie Innendienst.
Ich glaube nicht.
Okay, na, lieber nicht. 2. Frage. Wann ist für dich ein Arbeitsalltag gelungen?
Das ist eine tiefgründige Frage, muss ich sagen. Ein Arbeitsalltag ist gelungen, wenn er von allem etwas hatte. Also das mag ich so an meinem Job oder das mochte ich auch immer sehr am Vertrieb, dass man manchmal morgens gedacht hat, so läuft's. Und mittags dachte, oder auch nicht, und abends dachte, war trotzdem ganz gut. Also das finde ich sehr spannend. Und wenn er abwechslungsreich ist, also wenn es nicht klassisch ist, dass man morgens um 8 anfängt und weiß, okay, ich arbeite jetzt meine 8 Stunden oder 7,5 Stunden und dann ist der Tag vorbei.
Und ein bisschen korrespondierend dazu, was liebst du an deinem Job?
Die Vielfältigkeit. Also mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Einschätzungen haben, unterschiedliche Charaktere haben, unterschiedliche Sichtweisen haben, in unterschiedlichsten Formaten, also sei es klassisch im Projekt, der Entwickler, mit dem ich die Anforderungen bespreche oder der Kollege aus dem Fachbereich oder so, bis hin zu den Workshops, wo wir was schaffen, was kreieren, was wir im Projekt auch tun, aber auf eine andere Art und Weise. Das mag ich. Bis hin zu auch mal eine Ruhephase zu haben, sich über beispielsweise die Versicherung in 10 Jahren Gedanken zu machen und darüber Artikel zu schreiben.
Barbara, vielen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch. Die Zeit ist verflogen. Ich danke dir für die spannenden Einblicke. Ich hätte gerne noch länger mit dir gesprochen jetzt, aber wir holen das, würde ich sagen, oder wiederholen das gerne mal noch zu einem späteren Zeitpunkt. Und herzlichen Dank, dass du da warst.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.